Ja, zum einen wollte ich meine Beteiligung in Interesse legen, wer keine Musikindustrie und ein Geschäft, dann den ganzen Streit, warum jetzt, also das ist dieser rechte Streit, Urheberrecht ja oder nein, und wessen Urheberrechte werden jetzt eingeschränkt, welche Urheber fühlen sich jetzt wirklich gut? Ja, was ist der Lüfter aus? Dann halt nochmal die Aufgabe der Musikindustrie, die ich ja vorhin nochmal umfasst hatte, aus meiner Sicht nochmal genau aufzuführen, was dann jetzt eigentlich die Musikindustrie noch alles macht, außer eben so Platten zu verkaufen und Videos zu vermarkten. Geschäftsgebräuche sind auch interessant insofern, dass das ja doch, sag mal, aus der Masse an Musikern, die es gibt es ja recht wenige von den ganz großen Stars. Also dieses Produzieren von Stars an sich ist irgendwie ein sehr interessantes Thema. Also die Gründe, warum es gemacht wird, oder warum selbst die Musikindustrie inzwischen Probleme damit hat. Dann natürlich, kommen nicht mal vorbei, das Thema Napster, Internet, MP3 und dieses Streaming-Verfahren kurz mal anzuweisen, warum die Musikindustrie davor jetzt mehr Angst hat, als damals bei der Verbreitung von Internet. Okay, die Frage schon beantwortet, ich hätte es einfach. Und natürlich die Ausblicke, wobei die Ausblicke eigentlich das hauptsächliche Thema sind. Ich würde ganz gerne, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir da gerne mal zurückkommen und da zu diskutieren, ob da jetzt Open Source Gedanken für Musik wirklich Sinn macht oder nicht. Jetzt, was kann man mit Open Source Gedanken, wie kann man das auf Musik, auf Musikrechte und so weiter so produzieren, dass damit wirklich alle Beteiligten glücklich werden von den Beteiligten? Also die Beteiligten selber sind einmal klar, auf der einen Seite die Künstler, auf der anderen Seite die Zuhörer. Dazwischen gibt es irgendwie noch ein paar andere Leute, die, ich sage jetzt mal, Plattenfirmen, die großen Touristen, die nicht nur Platten herstellen, sondern ja im Prinzip auch die Aufnahmen zum Teil vorfinanzieren, die eben auch mit der Generierung, auch mit der Entwicklung von Künstlern beschäftigt sind und die dann halt ihre Platten auch vertragen müssen und entsprechend vermarkten müssen. Das heißt, dann wird entsprechend auch verkaufsfördernde Maßnahmen und so weiter, das gehört alles mit dazu. Also das, soll diese Blase und Plattenfirmen darstellen. Das ist aber noch nicht alles. So, den Einzelhandel betrifft das auch nochmal. Es gibt ja Einzelhandel, wo man derzeit, ich sag mal, statische Tonträger und Material kriegt. Das ist gut, was das ist. Also der Einzelhandel, der ist mit dem direkten Abverkauf von Tonträgern beschäftigt, ist sowohl physisch vorhanden in dem Laden an der Ecke als auch in dem virtuellen Netz. Der Rundfunk, der spielt auch eine entscheidende Rolle. Die Netzbetreiber sind jetzt von dem Internet und den Zugangsgewerken, Telekom, AOL und so weiter, die Softwarehersteller selbst, die dann ihre Software ja auch herstellen, verkaufen, teilweise verschenken, das Shareware, wie beispielsweise das Internet, Netzwerk oder Windows, und auch die Gerätehersteller. Die Gerätehersteller machen spezielle Geräte aus der Unterhaltungselektronik. Das Interessante dabei ist, dass bei diesem ganzen Krieg, wo man als Krieg ist, das ist ein sehr reißerisches Wort, weil es nicht mehr in der Literatur mal anfällt, bei diesem ganzen Streit um Rechte, um Nutzerrechte und Urheberrechte, ist es so, dass diese einzelnen Beteiligten öfter mal die Fronten wechseln, je nachdem, was gerade gebraucht wird, weil eben irgendwie, sagen wir, eine konkrete Aufklärung über das ganze Thema doch noch sehr in sein kann. Also es gibt, kann ich ja vielleicht gleich mal empfehlen, also was ich jetzt hier so an Literatur außer dem heißen Ticker noch verwandt habe. Also nach dem Nachbuch, die Liste haben so lange, es gibt einmal ein sehr interessantes Thema, das heißt MP3 beschäftigt sich nicht mit dem technischen Aspekt, sondern tatsächlich digitale Produktion der Musikindustrie, also inwiefern hat es einfach ein Speicherformat, dieses Kompilierungsformat wirklich die Musikindustrie beeinflusst bisher, das wird in der Zukunft wirklich noch passieren, wobei ich sagen muss, dieses Buch gibt nicht so viel her, außer einer ganzen Reihe von interessanter Biografien von den beteiligten Personen. Wer das in Biografien interessiert, der kann sich dieses Buch kaufen. Ansonsten nur so vor allem Orange-Teil. Dieser Orange-Teil ist eine Lektüre von John Perry Barlow, einem Songschreiber von Dave Odell, der sich persönlich zu dem Thema geäußert hat, ob er Rechte auf die Songs, die er geschrieben hat, behalten möchte oder nicht. Des Weiteren habe ich interessanterweise ganze vier Ausgaben hat das Wirtschaftsmagazin des Brandeis herangezogen. Super interessant, also ernsthaft, das ist irgendwie, also einmal klar, hier geht es grundsätzlich wieder um Weltmusik, der ist ein bisschen der Anarchie. Hier geht es grundsätzlich um das Thema, das war damals auch aktuell, wegen Netzer und wo, den Daten und diese Dinge. Bei den, hier ist ein interessanter Abschnitt über die GEMA drin, also Gesellschaft für musikalische Aufführung und mechanische Vielfältigungsrechte. Diese beiden Zeitschriften, die sind dann daran ausgegangen, das ist kaum zu glauben, an dem Tag, an dem irgendwie innerhalb der Band abgestimmt wurde, nur was bei diesem Vortrag kam, und am nächsten Tag diese beiden Zeitschriften rausgegangen sind. Ja. Wird es den ersten beiden Teilen der Trilogie zum Thema Musik und Zukunft der Musikindustrie. Also, so, ich habe dann auch das Glück gehabt, dass mir dann auch ein bisschen mit der Führung am Schluss gefallen ist. Also, wäre ja beeindruckend, wenn ich dann. So. Die Aufgaben der Musikindustrie. Was sollte die Musikindustrie jetzt wirklich machen? Was habe ich jetzt persönlich mit der Musikindustrie verstanden? Was habe ich aus der Literatur gehört? Dass die Musikindustrie wieder zum einen Künstler akquirieren soll, entdecken, aha, da ist ein Künstler, da sind wir der Meinung, es ist gerechtfertigt, dass das, was der Künstler seinem Publikum vorträgt, auch Publikum interessieren könnte, das außerhalb der physischen Reichweite des Künstlers liegt. Vielleicht nochmal zum Verständnis grundsätzlich, wenn ich jetzt von Künstlern, Musikern und Leuten spreche, dann verwende ich jetzt die Berufsbezeichnung in der männlichen Form, wie sie sich in der Historie entwickelt hat. Das heißt natürlich nicht, dass ich darüber plane, dass die Musikerin dieser Bands, die wir nachher auch spielen, bestehen aus der Hälfte der Männer aus Frauen. Und sind in meinen Augen auch Musiker, dass sie die Berufsbezeichnung in der Historie die männliche Form bekommen haben, ist einfach, ich sag mal,
Ausdruck.
Richtig, genau. Also,
deswegen kann man
das anfangen. Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer, aber wie gesagt, fühle ich mich dann so weit verstanden, dass ich das durchaus weiß, dass in der Mission manchmal gemacht wurde und dass das in der Zukunft besser machen könnte, aber ich war abgeben, dass leider, ich bin halt auch schon zu alt. Die Sprachgebung ist einfach schon so verzerrlich, dass ich das einfach. Die allgemeine Bezeichnung von Studenten und so weiter hat sich selbstverständlich von den Worten gefallen.
Wir
schreiben später. Das ist gerne. Also die Akquisition von Künstlern. Also die Musikindustrie sucht sich Künstler aus, ganz klar. Welchen fördern wir nicht? Klar, dass da auch ein kommerzielles Interesse dahinter steht. Die Sortimentsleistung. Das heißt, die Musikindustrie stellt dann die Stücke zusammen von einzelnen Künstlern, von verschiedenen Künstlern auf. Die Tonträger, früher nannte man das Sammelalbum, wenn wir ein bisschen älter. Später nannte man das dann, ist das modern geworden, Sampler, heute heißt das also Compilation. Und bedeutet also sowas wie Kuschelrock. Das ist also auf einem Tonträger sozusagen ein Stück verschiedener Künstler versammelt sind. Und diese Sortimentsleistung an sich, das herauszusuchen, die Stücke thematisch zu sortieren, anzubieten, ist im Prinzip auch ein Teil der Wertschöpfung der Musikindustrie. Die Herstellung der Tonträger selbst, klar, muss er überwachen. Der Vertrieb, die Tonträger müssen zu dem Markt gebracht werden, der sie dann entsprechend aufbauen möchte. Die Informationsleistung, das heißt, das Vorhandensein eines neuen Tonträgers, einer meiner Lieblingsbands beispielsweise, muss irgendwie an mich herankommen. Informationsleistung ist natürlich gut, ist ein Teil des Marketing, dem auch die Werbung enthalten ist. Und auch in Richtung geht, den Markt darüber zu informieren, da ist etwas, was wir euch anbieten, was euch möglicherweise interessiert. Dann ein sogenanntes Thema, ich habe es jetzt hier mit den richtigen Anführungszeichen gesetzt, Artist Development. Artist Development soll eigentlich bedeuten, dass Künstler, die jetzt eben ihre Kunst auf Tonträger ballen, dass diese an sich selber auch weiterentwickeln. Das heißt, dass die jetzt die Eigenarten dessen, was sie spielen, was sie vielleicht unterscheidet, gerade im Bereich Popmusik, was sie unterscheidet von anderen Künstlern, speziell herauszuarbeiten. Also, dass wir, ich sag mal, wenn ein Künstler nicht von Anfang an für eine spezielle Nische arbeitet, dass man dann aber vielleicht das halt hinbekommt, dass er seine Stärken etwas forciert und somit auch für genug Abwechslung gesorgt wird. Dieses Artist Development habe ich deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil das gerade zu dieser Zeit, brauchen wir das noch ein bisschen lassen, weil es gerade zu dieser Zeit vernachlässigt wird. Zehnmal lang, dass ich wird. Und ja, der letzte Punkt ist in Klammern gesetzt, das Management eben halt dieses, das praktisch ersetzt dieser Wertschöpfungskette. Da werden nur diese drei Punkte betrachten: Musik, Industrie im weitesten Sinne, Künstler, sei es jetzt der Autor der Musik, muss er denn ja selbst interpretiert sein, auf der anderen Seite Hörerschaft. Bei Hörerschaft ist es gut, das ist tatsächlich.
Das wäre
mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja noch. Also, die Hörerwirtschaft dazwischen die Industrie als großer Klotz dazwischen, der beide zusammenbringt. Und insofern muss ich sagen, wenn ich über die Musikindustrie schimpfe die ganze Zeit, ich bin in der Musikindustrie, das mache ich jetzt ganz ehrlich, werde dafür nicht bezahlt, by the way, meine das ganz ehrlich, in der Musikindustrie dankbar für all die ganzen Platten und CDs, die mir zu Hause stehen. Musik, an die ich gar nicht herangeführt worden wäre, gäbe es nicht teilweise in Verkaufsdisplays, gäbe es teilweise nicht in Klammer oder im Radio oder im Fernsehen und so weiter. Da stehen halt so ziemlich viele Sachen, die ich sehr gerne höre, auf die ich verzichten möchte. Wenn ich es in Zukunft aus dem Messladen machen wollte, dann würde ich nicht mehr. Also das Ziel dieser Wertschöpfung sollte die Verbreitung von Musik sein, aus meiner Sicht. Da kann man noch eine andere Sicht dazu machen. Also ich möchte meine Meinung jemandem aufdrängen, und wenn ich jetzt irgendwie das heißt, nein, die Musikindustrie hat eigentlich eine ganz andere Aufgabe.
Das ist nicht eine Aufgabe, vor allem auf Geld mehr Geld zu
machen. Ja, klar, also das sicher.
Und alles andere sekundär. Mhm.
Genau, deswegen macht dieser Alphabetier immer, ne? Mit der Kernkompetenz, weil diese Verbreitung der Musik, momentan ist nur Geld ausgegeben, um die Musik zu verbreiten. Weil du befürchtet wolltest, dass man ja nicht auf Umsatz anbietet. So, die Rolle des Rundfunks. Der Rundfunk versorgt die Hörer oder die Hörerschaft mit. Ja, Entschuldigung, das ist nicht die Mitte. Das ist die Mitte, das kann ich auch. Also, vielleicht eine rote Frage. Der Rundfunk hat die Aufgabe, Informationen zu verbreiten, aber eben beispielsweise im Sinne der Musikindustrie auch noch Musik an. Schafft zu verbreiten. Dass ich jetzt das Radio einschalte und die Musik anhöre und sage, ach, wie schön, unterhält mich im Hintergrund und vielleicht kaufe ich ja sogar noch eine Platte. Das war ursprünglich auch meine Idee, weshalb die Musikindustrie, die speziell privaten Radiosender so gefördert hat. Weil die privaten Radiosender ja nicht wie öffentlich-rechtliche Rundfunk mit einem Bildungsauftrag beschäftigt waren, sondern die privaten Radiosender durchaus kommerziell sind, was sonst. Und dadurch auch sicherlich sich hinreißen lassen, die Dinge zu forcieren an Werbemaßnahmen oder Informationsleistungen, die auch die Plattenindustrie fördern. Das heißt, es soll Interesse geweckt werden, und zwar soll Aufmerksamkeit geweckt werden, dann halt Interesse daran, diese Musik selber zu besitzen. Man hört sie im Radio noch nur ganz kurz oder irgendwie zu leise oder im Hintergrund. Soll das Bedürfnis geweckt werden, diese Musik auch wirklich zu kaufen, und letztendlich soll der Kauf ausgelöst werden. Das war mal die Idee, weshalb die Musikindustrie sich so stark gemacht hat für freien Rundfunk. Privaten Rundfunk. Das war halt einfach ein Gespräch, ob das jetzt wirklich Sinn macht oder nicht. Also diese vier Punkte, die ich aufgezählt habe, dieses Attention, Interest, Desire, Action, ist im Marketing grundsätzlich bekannt als diese Ziel dieser Informations. Ja, und das sollte ein Erfolgsfaktor der Plattenindustrie werden. Die Radiosender haben aber ein ganz eigenes kommerzielles Interesse. Das heißt, sie lassen sich jetzt nicht unbedingt gerne nur spielen von der Musikindustrie. Die Radiosender vermarkten vor allem Werbung. Die Werbung lässt sich nur dann vermarkten, wenn entsprechend die Einschaltquoten entsprechend hoch sind. Die Einschaltquoten kriegt man jetzt nicht hoch, indem man nicht Musik spielt. Und das ist eigentlich mit der Grund, warum man gehört, dass das Social Club nicht im Radio werden kann. Es sei denn, man hat mit einem Nischensender entdeckt. Und gerade diese Nischensender sind in der Regel noch mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebunden. Das heißt, dass die Musik, die jetzt gespielt wird, also wir kennen das ja alle, also diese Reklamensprüche, oh, der tollste Mix, und oh, wir spielen Oldies, und das Beste von gestern und vorgestern, ist natürlich nicht im Interesse der Musikindustrie. Letztendlich ist das, was im Radio gespielt wird, so eine Art Hintergrundmusik, sondern eine unauffällige Berieselung, die jedem gefällt, die praktisch marktübergreifend, zumindest den meisten gefällt. Und die dann nicht dazu geneigt sind, durch die Werbespots dann schon abzuschalten, sondern ach, boah, das war ganz nett und hat mich bei der Arbeit gestört, lass mich laufen. Das hat natürlich ein Problem. Das ist einmal das Problem, die Musikindustrie hat jetzt durch diesen Grund weniger Chancen, selber Nischen zu vermarkten, was klar. Die Leute erfahren ja nicht, dass es das neue Musik gibt, denn sie werden ja die Oldies aus den 70er werden. Und hier ist ein drittes Mal zu verkaufen, nachdem man ja ursprünglich die Schallplatten hatte, später die Heilig-Schallplatten hatte, dann auch die CDs hatte und dann in Deutschland zumindest durch die Wende ja dann auch die Chance hatte, durch Vereinigung noch mehr CDs auf den Markt zu kriegen. Das waren ja praktisch diese vier Punkte, die das Absagen des Bedarfs und Vorträge jedes Mal wieder gerettet haben. Da ist jetzt momentan die Musikindustrie, da dieser Markt fast gesättigt ist, speziell an Musikstücken. Stücken aus der Vergangenheit wirklich ein Problem, neue Stücke im Rundfunk zu platzieren. Weil es gibt einfach sinkende Verkaufszahlen nach wie vor. Die technischen Neuerungen. Also ich sagte ja gerade eben, dass die Verkaufszahlen nach wie vor negativ verweisen bei der Musikindustrie. Das ist eben wirklich abgegeben, wenn es Facebook ist, ist so. Die Musikindustrie hatte fürchterliche Angst schon immer davor, dass die Bürger es selber schaffen, sich Platten herzustellen. Und die waren teuer, aufwendig und schwierig, aber magnetische Aufzeichnungen und Tonbänder haben es möglich gemacht. Die Musikindustrie ist aber gelaufen und hat Prozesse, zumindest in den USA, als der Staat so, hier natürlich, Prozesse angelegt, das zu unterbinden und dass Endverbraucher Tonbandaufzeichnungen machen können von den Musikstücken und damit möglicherweise eigene Produktionen auf den Markt werfen und damit weniger eingekauft werden. Das gleiche galt natürlich, als die Magnetkassette rauskam und diese Kompaktkassetten, die A-Tracks, die in den USA speziell von den Fernfahrern genutzt wurden. Als die CD rauskam, am Anfang, die normale Kompakt ist, da war die Musikindustrie dann beteiligt, gab es aber auch erstmal Zurückhaltung. Man hatte einfach Sorgen, wenn der Tonträger selber praktisch, man glaubte ja damals Musik-CD sei ein Zerstörer, das war ja damals auch die Werbekampagne, man kann mal einen Ladentausch spielen, das ist ein CD-Player legen, man hat einen wunderschönen Klang. Die Sorge davor, dass die Reproduzierbarkeit von einem Tonträger praktisch ohne Klangverlust über einen langen Zeitraum hinausläuft, weckt natürlich die Sorge, dass eine Schallplatte erweiterungsbar gekauft wird, weil die alte einfach schon auf zu viel Partys gespielt wurde und weil möglicherweise schon Brandflecken und so der Gläserränder drauf sind. Bei der CD, gut, Brandflecken und Gläserränder sind auch nicht förderlich, aber bei der CD ist natürlich der Bedarf, eine CD nochmal zu kaufen, der gering. Daher gibt es auch noch immer wieder so Anläufe, die versuchen, wie dieser Enhanced-CD, auf der dann Computerdaten noch drauf sind, wo man Interviews sich anschauen kann von Künstlern, die Super-Audio-CD, die also mit einer 19-Karte aufgenommen wurde und daher einen brillanten Klang bringt und so weiter. Das sind halt also die Versuche, nochmal den Markt ein bisschen zu pushen. Aber einfach, weil die Musikindustrie wirklich sehr skeptisch war, weil CDs links an der Produktionsarbeit. Die DAT-Kassetten waren natürlich fürchterlich. Das war ja, es gibt auch noch DAT-Kassetten. Nein, das kann man nicht mehr gehen. Und die Minidisc, die sich mehr durchgesetzt hat, bis jetzt schon als die DAT-Kassette, die eigentlich für die Musiker was sehr praktisch ist, und die Minidisc ist auch prima, weil dann die haben einfach ein wunderschöner spontaner Aufnahme und so weiter, und die digitale Qualität und auch noch ein Bild von der Musikindustrie auch nicht so komisch. Die Musikindustrie selber hat all diese Reproduzierbarkeiten versucht, zumindest in Deutschland erfolgreich über die GEMA zu bepreisen. Also die GEMA verlangt also eine ganze Menge Musik. Verlangt eine ganze Menge Geld, Bevor das nochmal richtig aufgezählt wird, wofür denn die GEMA eigentlich alles Geld kassiert. Also, die GEMA kassiert. Einmal in Diskotheken, für Aufnahmegeräte. Deswegen habe ich davon gesagt, Hersteller von Unterhaltungselektronik. Das heißt, wenn man sich ein Kassettendeck kauft, also möglicherweise noch ein Kassettendeck, mit dem man zwei Kassetten einnehmen kann und überspielen kann, dann zahlt man also tatsächlich einen Teil des Kaufpreises für die GEMA. Ein Telefon, Wartungsmusik, die Radiosender müssen mehr drücken, Kauf aus Hintergrundmusik, Leerkassetten, dieses CD-Rohlinger. Selbst für CD-Rohlinger, da ist immer noch ein kleiner Fertigbetrag dabei, der tatsächlich dem GEMA zukommt. Konzerte in der Raumgröße, das kennen wir ja. Ja, grundsätzlich natürlich von den Ton-CDs, die aufgenommen wurden. Für CD-Brenner wird Geld bezahlt, an die GEMA, für Videorekorder, für Aufzugmusik, Internetradio, für Klingelton im Handy. Das ist sehr, sehr toll. Also, man kann sich ja jetzt oder die Klingelton als Klingelton runterladen. Wenn man zuvor so eine 198er-Nummer gewählt hat. Und ich habe also mit der Net-AG mal darüber gesprochen, dass es in der Tat so, dass die Net-AG von diesem wirklich nicht schlechten Buch, den sie da verdient, von den Klingeltonen, die das machen, beachtlichen Teil davon tatsächlich an die GEMA wieder zurückzahlen muss. Weil man ja diesen kurzen Ausschnitt von einem Song in einer völlig entstellten Version mit einem riesen Handy gewünscht hat. Also das ist eigentlich das ist das Punkt, wo ich als Künstler der Meinung bin, das sollte man unterbinden. Aber okay, gut. Ja, und natürlich Hotel-TV, ne? Gut. Also im Prinzip ist es, wäre es verboten, wenn ich jetzt eine Melodie hier vor mich hinfalle, hier vor diesem Auditorium, theoretisch müsste ich schon dafür ein GEMA Gebühren bezahlen. Das ist ein bisschen seltsam. Das ist ernsthaft wirklich die Frage, ob es das ist, was Künstler wollen. Denn ich muss ehrlich sagen, wenn ich als Künstler Musik mache, dann bin ich sehr erfreut darüber, dass sich das jemand anhört und nicht wegläuft. dass eben dieser Teil dazwischen die Südindustrie, deswegen auch noch diese Gesellschaft für Musik auf Grund und mechanische Vielfältigungsrechte, die sehen das einfach offensichtlich anders. Und als Musiker, die Stücke bei der GEMA angewendet hat, bekommt man von diesen Fälligerträgen, die überall erzielt werden, auch einen Teil zurück. Und zwar dazu, wie oft die eigenen Stücke angemeldet wurden bei öffentlichen Aufführungen und so weiter. Das heißt, wenn ich einen guten Song schreibe, dieser gute Song ist so beliebt, dass er ein Radio gespielt wird, dass er ein Coverband gespielt wird und so weiter, habe ich tatsächlich die Chance, als GEMA gemeldetes Lied wieder Geld zurückzubekommen für dieses Stück. Also, kann man,
und wie viel ist das ungefähr?
Wie viel man zurückbekommt?
Ja.
Gut, da unsere Band nicht bei der GEMA gemeldet ist, weiß ich, das ehrlich gesagt nicht so ein Problem. Ich weiß nur, die zweite Band, bei der ich spiele, die hat alle ihre Stücke bei der GEMA gemeldet, muss einen Jahresbeitrag bezahlen, und das ist in der Tat so, wenn wir jetzt auf einer Party spielen, oder eine größere Veranstaltung machen, so, dann muss ein Pauschalbetrag bezahlt werden bei der GEMA. Wenn wir dann einreichen, folgende Stücke haben wir gespielt, wir sind selbst die Autoren, dann bekommen wir diesen Pauschalbetrag fast vollständig zurück. Also da fehlen dann so, was nicht, so 10-15%.
Ganz kurz sagen, man sagt, so am meisten Geld bekommt man als Künstler wieder von der GEMA, wenn man auch öffentlich mit Netzwerken gespielt wird. Da gibt es hunderte von Markentabern pro Minute, also auch pro Minute abgerechnet. Dann auf Rundfunk ist das dann schon weniger. Das geht immer nach Minuten rein.
Ah ja, okay.
Das ist aber so, dass zum Beispiel 1Live, das ist ja öffentlich-rechtlich, wenn die Musik spielen, die führen keine Listen zum Beispiel darüber, wen sie spielen. Das heißt, wenn man auf ein Slide gespielt hat, bekommt man für diese Sendung kein Geld mehr GEMA. Das ist auch bei Konzerten so. Deshalb direkt kleine Bands häufig darauf, dass die Konzertbetreiber das der GEMA melden, wen sie dann gespielt haben. Das kriegen das nicht mehr.
Bei Konzerten ist es aber auch oft so, dass das nicht nach Zuschauer teilen, sondern nach Raumgrößen gemessen wird. Das ist natürlich ein Problem für kleine Bands, die einen großen Raum spielen sollen. Die müssen GEMA nur die Größe der Raumgröße bezahlen. Aber es sind nur 10 Leute da.
Das ist auch ein Problem für Veranstalter, die einen Raum für 200 Leute haben, weil die können halt keine größere Band teilnehmen, weil der Platz der Raumauswahl liegt. Aber eine kleinere können sie auch noch schwer nehmen, weil sie eben nach Raumgröße zahlen.
Zur Ausschüttung der GEMA gab es noch einen dieser Brand 1 Artikel, dafür bei dem aktuellen davon, bei Reading davor, so eine Aufstellung, wie viel ausgeschüttet wird.
Das war aber mehr so in der Erinnerung. Bei den beiden habe ich dieses überlesen.
Ach nee, in meinem Vortrag wurde ein Buch vorgestellt, freie Software, Volker Grasbuch. Da gibt es auch einen Artikel über die Musikindustrie und über die GEMA und Verwertungsgesellschaften. Und dort gibt es explizite Zahlen, wie viel ausgeschüttet wird. Das war, glaube ich, eine Größenordnung von 120 Millionen Euro, die beispielsweise die VG Board, also das gleiche für den Kulturbereich kriegt, werden irgendwie um die 90 Millionen Euro ausgeschüttet. Und das macht dann für einen der 200.000 dort angemeldet irgendwie 200 Euro im Jahr. So ungefähr. Und das heißt, Umkehrschluss, dass mit diesen ganzen GEMA und VG Board wurde nur ein winziger Prozentsatz tatsächlich relevant Geld zurückkriegt, aber dadurch, dass halt für alles mögliche, für Grundträge und so weiter dafür bezahlt wird und auch die Künstler selber ja zahlen, wurden haben sie mehr Geld im GEMA-System hinzufügen, als sie selber hinterher rauskriegen, es sei denn, sie gehören zu den wenigen, die richtig oft gespielt werden oder beispielsweise entsprechend auch selber oft vermarktet werden.
Gut, sagen wir so, dass es nicht 1:1 sein kann, was eingezahlt wird und ausgezahlt wird, liegt einfach daran, dass die GEMA eben groß hat. Aber okay, das ist im Prinzip. Also ich muss sagen, dass ich mit dem Thema, also wie viel Geld da wirklich rein und rausfließt, ist das GEMA, weniger beschäftigt habe. Weil das war jetzt so ein Exkurs spezielles, was um die neuen technischen Errungenschaften ging in der Musikindustrie. Aber das ist natürlich schon ein spannendes Thema. Ich hoffe, dass es immer enttäuscht ist, dass ich mich in diesem Bereich jetzt nicht weiter vorbereitet habe.
Also auch für diesen ganzen Bereich Verwertungsgesellschaften, wie sich das historisch ergeben hat und was tatsächlich passiert. Diesem Buch freie Software von der Grasmuck gibt es fast umsonst bei der politischen Bildung. Ist nur leider gerade vergriffen, wird demnächst wieder aufgelegt, aber wer das irgendwie hat und das weiterverleihen kann, dann sollte das tun. Das ist so auch meines Erachtens so das umfassendste Werk zu der Thematik, auch was diesen Bereich angeht. Da waren schon sehr viele sehr spannende Zahlen dazu.
Es gibt auch weitere, die
Genau,
perfekt. Ja. Perfekt. Gut, also, was ist jetzt anders? Was ist jetzt wirklich, okay, das heißt auch ein anderes Thema, Entschuldigung. Ich weiß bei der technischen Neuerung, Entschuldigung, MD war das Beste, was ich auch gefühlt habe, dass die Plattenindustrie sich grundsätzlich immer erst gesorgt hat und dagegen klagen wollte, dass diese neuen Möglichkeiten zur Aufzeichnung auf den Markt kommen. Es gibt letztendlich nicht keine Platten, wo man kann global klagen. Man kann es dann halt entweder auf den europäischen oder US-amerikanischen Markt versuchen, aber halt nicht wirklich global in einer Konzern herstellen und das Jahr. Daher hat die Plattenindustrie immer wieder versucht, sagen, okay, wir denken positiv, es ist ein neues Medium. Vielleicht kaufen ja die Hörer die Platte jetzt zum vierten Mal, wenn sie auch eine Idee rausbringen, was in der Art. Das geht natürlich nicht ganz auf die Rechnung, aber grundsätzlich kann man dadurch auch schon wieder was erreichen und mehr Geschäft übernehmen. Jetzt ist es bloß ein bisschen problematisch. Das ist nämlich jetzt, je mehr Tonträger rauskommen, je mehr verschiedene Tonträger rauskommen, ihr könnt auch für den Künstler wieder einen Abschläge verlangen. Die Russen, die haben der Kuka 99 das mal in einer Rede von sich hoffentlich gegründet, formuliert hat. Und zwar, was bleibt dem Künstler vom Kaufpreis einer CD? Das heißt, die CD kostet beispielsweise 18 Euro, ist ja leider momentan so. Und der Künstler selber bekommt 14% vom Datenpreis grundsätzlich. Daran werden jetzt aber noch besser reingezogen. Und zum einen ist es so, 10% gehen an geschädigte Ware raus. Das heißt, kaputte CDs, was auch immer fehlt, egal ob es sie gibt oder nicht, dass man die nachgerichtet, das ist einfach schade. Sicherlich auch eine Rückkalkulation für den Fall, dass eben mal ein ganzer Rest war, wenn man eine CDs von Personal, ich weiß nicht, 15% für bestimmte Ware, 25% für die Verpackung, 25%, also von den 14% für den Kaufpreis. Wahnsinn, also was, also da geht es nicht um die Jewelbox, sondern es geht jetzt wirklich um die Einschmeißbrühe, wo die Kartons hin sind. 15% gehen ab für freie Exemplare, die an Journalisten und die Radiosender rausgehen. Und dann teilweise noch, das hat er eingeschränkt, dass sich bei allen Plattenfirmen so, gehen nochmal 25% ab. Also wie gesagt, man jeweils mit 14% der dann teilweise nochmal 25% ab dafür, dass die Plattenfirma die CDs selber herstellt. Ansonsten wird das nämlich wiederum über das Management bzw. über den Musiker selber abgebildet. Die Musiker bekommen einen finanziellen Vorschuss. Der Plattenfirma, so kriegen wir noch einen Plattenvertrag, wir bekommen einen finanziellen Vorschuss, jetzt nehmen wir eine schöne Platte auf. Im Vertrag steht dann noch ungefähr geregelt drin, wie viel Musik in welchem Zeitraum ungefähr produziert werden muss, wie lange der Vertrag läuft und so weiter. Und an Studien mussten dann teilweise Instrumente, vielleicht möglicherweise auch nochmal so eine Gitarrenlehrer oder sowas. Und natürlich auch die Herstellung der CDs. Und je komplexer die CDs verpackt sind, also die Schallplatten, desto mehr Geld wird dafür aufgewandt. Und je länger auch man braucht, um Sachen zu produzieren, desto mehr Geld muss dafür aufgewandt werden. Und das bekommt man praktisch als Vorschuss. Das ist natürlich sehr nett, weil man selber erstmal Probleme hätte, was zu finanzieren. Der Vorschuss muss natürlich abbezahlt werden, ist klar. Und das ist in gewisser Weise etwas, naja, schwierig. Das heißt, die Musikindustrie muss ja Geld verdienen. Die sagt ja gerade, dass es einen fast gesättigten Markt gibt, der sehr groß ist, der eben daran gewöhnt ist, im Radio ja, fast schon, wenn das kein Aufhörungsmuster gleichgeschaltet wird, der halt, ich sag mal, der marktoptimierte Musik hört. Dieser Markt, der hört marktoptimierte Musik. Das ist jetzt sehr schwer, darüber zu platzieren, weil ja die Radiosender mit den Oldies spielen. Das heißt also, die Musikindustrie muss also wirklich versuchen, die Neuheiten entsprechend zu vermarkten. Sei es jetzt eben besonders aufwendiger Videoclip, der dann hoffentlich bei MTV gespielt wird, sei es jetzt eben die Plakate kennen und so weiter. Das heißt aber, bis dann praktisch der Break-Even erreicht ist, also Produktion eines Künstlers, bis zur Gewinnphase, müssen teilweise, stand als Durchschnittswert in der Literatur, eine halbe Million Einheiten verkauft werden, heutzutage. Also heutzutage heißt es, sind jetzt keine, ich sag mal, keine Jazzmusiker, die jetzt so in kleinen Plan produziert werden, sondern sogenannte Stars, die dann halt richtig Geld in die Kasse bringen sollen. Das hat natürlich auch gegeben, dass speziell unter Künstlern Schnelldrehen werden in der Musik, die halt, ich sag mal, beim ersten Album gleich richtig gute Verkaufszahlen sprechen. Ein Grower, der jetzt zwei, drei Alben rausbringt, ist dann endlich mal, bis der Markt erkannt hat, ach, diese Musik ist auch interessant für uns, und jetzt werden steigen plötzlich die Verkaufszahlen, das ist heutzutage noch schwer möglich. Es gibt noch solche Brauer, es gibt auch noch erfolglose Alben, die trotzdem noch von den Plattenfirmen gehalten werden. Aber als es ist wirklich sehr schwierig, das durchzusetzen, speziell weil eben die Plattenfirmen auch noch an der Börse natürlich sind und die Investoren auch noch drauf gucken, denn die haben überhaupt gar keine Stars. Also wenn jetzt die Plattenfirma herkriegen und hat überhaupt gar keine Stars, die jemals die Top 10 erreichen. Und ärgerlicherweise an der Börse notiert ist, ist das einfach sehr ungünstig. Das ist halt leider ein Grund dafür, warum es sehr wichtig ist, jetzt einzelne Stars und Sternchen zu pushen. Das heißt aber, dass Künstler, wie beispielsweise der Underground und Bob Dylan, die jetzt wirklich die ersten zwei, drei Alben, also die ständig Alben produziert haben, die irgendwie am Anfang so von einer eher exotischen Hörerschaft gehört wurden, heutzutage einfach die Schwierigkeiten hätten, sich nochmal durchzusetzen. Aber heutzutage ist es kein Problem, bevor sie den Namen hatten, das hätte man heute bei vielen großen Planeten gemacht. So, und die Kosten, wie gesagt, die Videoclips, also es ist in der Tat so, dass MTV, das ist jetzt richtig, dass MTV für die Videoclips kein Geld bezahlt, sondern MTV klar vermarktet hat, Reklame zu stellen. Und Videoclips zu produzieren, ist nämlich gerade günstig. Wenn jetzt einfach noch irgendwelche Special Effects vorkommen und so weiter. Ich habe jetzt darüber leider keine Zahlen. Ich weiß, dass ein Werbespot, wie er in der Primetime gesendet wird, 30 Sekunden Spot ungefähr so als Anhaltspunkt um die 25.000 Euro kostet. Man kann sich vorstellen, was ein Videoclip kostet. Und wenn der dann nicht gespielt wird, weil im NTV beschlossen hat, dass die Einschaltquoten sinken, wenn dieser Videoclip gespielt wird, das ist einfach wirklich verschenktes Geld und eine ärgerliche Angelegenheit. Und leider auch mit einem Grund dafür, warum dann ein Künstler, der möglicherweise einen erfolglosen Videoclip hat, dann nochmal gepusht werden muss. Und so gab es beispielsweise bei Lucas und Rock damals, vielleicht weiß ich nicht, ob der eine oder andere es noch kennt. Bei Lucas und Rock war es also tatsächlich so, dass bei den ersten Videos teilweise eine zweite Drittauflage gedreht wurde, weil die einfach nicht angenommen wurden von den Musiksängern. War zu langweilig, zu den Sex. Ja, und dann ist halt diese Star-Filme, die sind dann große Stars produziert werden, die dann wirklich richtig so wie früher Express-Video, die dann wirklich in ihrem Planschrank liegen, die eigentlich jeder haben will und wo auch wirklich richtig schwer Geld verdient werden kann. Ein sehr extremes Beispiel dafür ist das Star-Tum, also der Versuch, Stars zu generieren, die Hose mit Mariah Carey. Weil Mariah Carey, wenn man vielleicht nachverfolgt, von der Plattenfirma freigekauft wurde. Der Vertrag wurde aufgelöst. Mariah Carey hat von der Plattenfirma 32 Millionen US-Dollar ausgezahlt bekommen, um aus diesem Vertrag auszutreten. 32 Millionen US-Dollar waren also billiger als den Verlust zu verknüpfen, den möglicherweise eine schlechte Auflage gemacht hat. Die schlechte Auflage der Platten von Mariah Carey waren 4 Millionen Einheiten. Der 4 Millionen Einheiten verkauft, das war so wenig, dass man nochmal 32 Millionen US-Dollar hinterher kriegen musste. Also, ich mache sonst schon ein blödes Gesicht, aber wenn ich die Zahlen lese, tut mir leid. Das finde ich absurd. Das finde ich einfach nicht absurd. Ne? Also man kann sich jetzt über den Musikgeschmack streiten, ob Mariah Carey gehört werden soll oder nicht. Aber 4 Millionen verkaufte Platten hat so erfolglos zu bezeichnen. Wow, prima. Also muss ich sagen, als Amateurmusiker bin ich froh, wenn 4 Leute im Publikum stehen. Na gut. Jetzt entfernen wir uns von den physischen Plattenträgern, denn wow, jetzt kam das Internet. Jeder die Geschichte und so weiter, klar. Es ist halt möglich, Musik über das Internet zu verbreiten. Das heißt, es gibt halt die Möglichkeit, gab es vorher schon, Webdateien zu erstellen, konnte man sich in rechtenlanger Kleinstarbeit in analogen Programmen über das Netz ziehen und Telefongesellschaften haben sich gefreut. Und hat sich aber natürlich schlagartig gewandelt, als auch die Kontinuierungsverfahren beispielsweise in Gewalt und so weiter gekommen sind. Und auch Borbis und so weiter. Und auch das Streaming-Verfahren von Wikimedia und Co. Und dazu gibt es jetzt zwei Ansichten. Zum einen ist es natürlich so, diejenigen, die Musik mögen und das Internet nutzen, freuen sich. Diejenigen, die Musik kann halt diese Tauschbörsen teilnehmen. Letzter waren eine riesen Errungenschaft, man musste die Songs nicht mehr selber suchen, sondern man konnte das halt in diese Suchmaschine eingeben und dann halt Songs platt laden. Dann hat man jetzt eine wunderschöne Bibliothek an Musik auf dem Arbeitsplatz laden, in der Regel war es dann der Arbeitsplatz. Ich kann mich noch daran erinnern, der Höhepunkt des neuen Markts war es dann also so, dass abends nach getaner Arbeit, also so ungefähr um halb eins, dann die großen Lautsprecher aus dem Schrank geholt wurden und dann hatte man irgendwie noch bis 4 Uhr morgens auf die Gelegenheit, ein bisschen die feste Zeit zu auszutanzen. Bis dann die Lautsprecher da weggetragen wurden. Ja, auf jeden Fall war es wirklich eine schöne Angelegenheit, die diese Industrie veröffentlichen, weil es die Befürchtung bestand, es würde jetzt einfach der Markt weglaufen. Das heißt, die Verbreitung von Musik liegt jetzt nicht mehr in den Händen der Musikindustrie, sondern in den Händen derjenigen, die diese MP3-Dateien erstellt haben. Die Bürger, die also wirklich gut rechnen, sind Plattenladen gegangen, oder im Internet sich eine Platte bestellt haben, die aufgenommen haben, komponiert haben, stellen diese Musik anderen Leuten zur Verfügung. Die Party ist jetzt nicht mehr in einem Raum gesteckt, sondern die Party ist plötzlich global und es müssen keine weiteren Platten mehr verkauft werden. Dann gibt es natürlich, eben war das auch Künstler, die gesagt haben, hey, das passiert mich nicht. Je mehr Leute meine Musik hören, umso besser. Irgendwann werden sie jetzt so interessiert sein, meine Musik vollständig zu hören, dass sie halt trotzdem mehr Zeit brauchen. Wenn es halt weniger sind als bisher, dann geht es nicht mehr. Also, das ist halt der Gedanke, den einige der Musiker hatten. Insofern haben sich jetzt dort die Geister gespalten. Es gab Musiker, die das befürwortet haben. Selbstverständlich alle Leute, die sich die Dateien runtergeladen haben, gesagt, es hat keiner Probleme damit gehabt. Und ich glaube, keiner von den Familien hat sich jetzt irgendwie als Pirat oder Verbrecher verstanden, weil er so die Worte wieder kam. Die Plattenfirma selber haben dann wirklich geworden, die wurden also Diebe, Pirat, Verbrechen wurde auch genannt. Das ist von rechten Seiten ein Künstler. Und plötzlich wurde das Wort Urheberrecht irgendwo in der Kiste gekramt. Das hieß leer, das kann ja nicht sein. Künstler, die schreiben Songs und das werden einfach so. Künstler, die haben ja Aufwendungen, die haben Zeit investiert, die haben sich die teuren Instrumente gekauft, haben sie dann aufgenommen. Und ich meine, es ist weniger zynisch, als es klingt. Ich selber bin Musiker, ich selber habe also alles, was ich jemals verdient habe, in Musik investiert wieder. Was mich also zwingt, um nebenbei zu arbeiten. Und daher ist es also in der Tat so, dass ein Musiker sich natürlich freut, wenn er irgendwie dabei unterstützt wird, das auch noch weiterzumachen. Also insofern schon gar nicht mal so eine interessante Frage. Jetzt aber mal eine Frage im Raum. Wem gehört der Song?
Bekannten.
Genau.
Ja, also wenn du bist in der Plattenfirma und du schließt einen Vertrag mit denen und das gehört dir nach, dann liebe ich dann
Sie müssen nach amerikanischem Recht eben, aber kann es sagen, nach amerikanischem oder nach deutschem Recht? Nach deutschem Recht hat der eigentliche Urheber, was im Zweifelsfall immer der Künstler ist, immer das Recht, jeglichen Leuten, jeglicher Organisation wieder einmal gegebene Rechte zurückzuziehen. Das ist ein Recht, das man nicht vergeben kann, nach deutschem Urheberrecht. Also selbst ich als Softwareentwickler habe immer das Recht, eine Firma, für die ich irgendwann mal entwickelt habe, wieder die Lizenz zu entziehen. Die wird natürlich dann zurückschlagen, wenn dann gib mir mein Geld wieder. Aber grundlegend gibt es die Möglichkeit.
Ich weiß, dass in der Praxis so ist, dass diese Künstler, die einmal ein Album produziert haben, die kann ich mir dann auch machen.
Aber die Plattenfirma natürlich für die Interesse in der Kapitalismus.
Ja, aber so sieht das halt aus.
Also, sofern ich weiß, gibt es im Urheberrecht nur zwei Möglichkeiten, das wieder zurückzuziehen. Das heißt, einmal kann ein Verlag die Exklusivrechte wieder entziehen, wenn der Verlag nicht verlegt. Nach einer gewissen Frist. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn man durch seine Einstellung zum Werk als Autor nicht mehr vertreten kann, dass das Werk überhaupt verbreitet wird. Im zweiten Falle wäre es allerdings dann überhaupt nicht mehr möglich, das Werk zu verbreiten. Das heißt auch nicht auf irgendeine andere Weise. Das heißt, das Werk wäre dann für immer verloren.
Okay. Gut, also wie gesagt, ich habe mit der Information, dass Sie Urheberrechte in den Plattenfirmen haben, ist auch reingegangen in das Thema. Und das ist jetzt einfach mal die Frage. Also das ist einfach eine philosophische Frage. Wem soll das denn jetzt gehören? Also wie gesagt, darauf komme ich jetzt auch gleich zu sprechen, inzwischen, dass die Zeit ein bisschen läuft. Darüber wollte ich auch noch diskutieren, gerade wie wir so ein bisschen zusammen kommen. Ganz kurz nochmal zu den zwei Ansichten, MP3, Streaming, Internet, also beispielsweise Tim Keller, der Chef von der Universal Deutschland, ist ein Verfechter des Streaming-Verfahrens. Hat selber, also ein Zitat von ihm, mit sinngemäß wiedergegeben, dass er lieber heute als morgen die Tonträger abschalten würde. Die Musik halt komplett übers Netz vermarkten, aber eben vermarkten. Das heißt also, Streaming beispielsweise angeboten wird, man könnte ein Streaming-Abo kaufen, ein Abonnement bei einer Firma, beispielsweise seit September 2000 macht das Musik.com, dort kann man eben für 9,99 im Monat aus 125.000 Titeln wählen und praktisch selber eine Wahllist darstellen, im Streaming-Verfahren. Heißt also, die Anwendung sollte recht flott sein, wenn die sonst nicht ständig gebraucht werden, ja, wissen wir mal. Aber Download ist eben nicht möglich. Das ist von der Plattenindustrie nicht zu werden gesehen. Gut, da gab es eben eine Prognose von Jupiter Communication für das Jahr 2005. Eine Aussicht für das Jahr 2005. Das habe ich leider nicht aufgeschrieben, aus welchem der Prognose stammt. Das ist glaube ich im Jahr 2000. Also jetzt auch schon wieder absolut insofern, dass es in 2 Jahre her ist. Die Prognosen leider gerade im Jahr 2000 noch teilweise sehr euphorisch waren. Und unter Vorbehalt hat Jupiter Communication prognostiziert, dass im Jahr 2005 alleine in den USA wird online Musik verkauft, also sprich, wir haben physische Tonträger, wir haben online geordert, dort 5,4 Milliarden US-Dollar verdienen werden. Dass an Downloads 531 Millionen US-Dollar verdient werden können und dass für Streaming-Abonnements 900 Millionen US-Dollar am Tisch stehen. Oder das letzte Jahr. Also da hat es, also die Leute von Jupiter Communications haben gesagt, Streaming-Abonnements sind praktisch in Zukunft. Okay, ist ein nettes Thema, kann man ja auch machen, aber jetzt wird es immer noch kurz mal interessant. Also, gut, also ich lasse das jetzt mal ganz kurz vorher. Also die Frage ist so, warum noch eine Datei, die im Streaming abgespielt wird, kann man aufzeichnen? Wenn man es heute noch nicht kann, kann man es morgen. Es ist eine Frage der Zeit, bis ich sag mal, bis man unter 25 Software was zu tun wählen kann. Wenn das nicht sogar jetzt schon ist, möglicherweise bin ich auch schon im Hintergrund. Ja, zweifelsweise.
Im Prinzip ja auch das gleiche wie Radio, also wenn man jetzt im Radio vielleicht auch schon ein bisschen.
Ich meine, im Prinzip habe ich Musikausgaben in dem Moment, in dem ich mir aus dem Netz irgendwie Streaming-Song dann aber gar nicht im Zweifelsfall auf Magnetkassette und oder was auch immer machen. Das ist kein Problem. Gut. Also, die IAA, Recording Industry Association of America, führt also Prozesse gegen MP3.com, gegen Hersteller von MP3-Rekordern, da betrifft es ja die MP3-Rekordern, also nicht anders, man MP3-Rekorder spazieren trägt. Und beispielsweise, das ist auf dem deutschen Markt jetzt zu übertragen, der Dr. Martin Schäfer, das ist der vom International Federation of Photographic Industry, vom Bundesverband der fotografischen Wirtschaft, das ist das gleiche ist. Ein System mit einem APS Write Protection System, mit dessen Hilfe eben illegale Dateien aufgespielt werden können im Netz und das dann entsprechend durch Provider die Rechner, auf die diese illegalen Dateien sind oder verlegen, was sie vermarktet werden, dass man die jetzt abschalten kann. Werden so im Prinzip nicht mehr, weil selbst Streaming könnte ich ja selber auch zu Hause machen. Und muss man sich mal vorstellen, wenn dieses System, abgesehen davon, dass es technisch natürlich möglich ist, sowas zu bauen, dieses System würde ja im Prinzip auch, ich sag mal, andere Dinge einschränken können, also beispielsweise eben auch die Meinungsfreiheit im Netz. Von den Personen, definitiv, als die Frage kam, wurde das nicht das Risiko mit sich tragen, die Meinungsfreiheit zu reduzieren, von dieser Seite, von diesen beiden Operationen, diesen beiden Verbänden, definitiv auch in Kauf genommen werden. Naja, also wenn wir das nicht machen, dann machen das andere. Tolles Argument, kennt man ja, das schon ein, zwei Mal gehört. Gut, so soll dann eben der Markt Internet eröffnet werden, nämlich im Streaming. Schön. Die Musikindustrie hat jetzt also erkannt, dass das Internet im Streaming und das System dann vorbeikommt. Es gab also interessante Firmenzusammenschlüsse, die beispielsweise im AOL, Time Warner, Universal und Vivendi. Letztendlich haben dann BMG und Universal auch immer geheiratet. Und es sieht dann wirklich danach aus, dass die Verwaltung jetzt als großer Markt erkannt wird, sonst geht das nicht. So, Open Music License. Also, unsere Band, die ich hier die ganze Zeit auf so aufdrehe, schon hier programmiere, hat irgendwann beschlossen, einfach zwar eine Idee von Thomas, seines Zeichens Informatiker, die GPL auf die Musik zu übertragen. Und wir haben das dann anfangs getan. Wir sind dann darüber aufgeklärt worden, dass es ja für Musik auch eine Art Public License gibt, die diese Open Music License geben. Eben besagt, dass praktisch der Urheber bleibt. Urheber ist klar, das ist ganz einfach, dass man halt unter verschiedenen Lizenzen wählen kann. Es gibt auch die grüne, die gelbe, die rote und die Rainbow-Lizenz, die wiederum besagt, dass einfach etwas komplexer ist von dem, was man erlaubt ist und was nicht. Und je nachdem, welche Lizenz gewählt wird, kann man das eben als Künstler sagen, gut, erlaube, dass meine Musik kostenlos weitergegeben wird. Ich erlaube auch, dass meine Musik kostenlos reproduziert wird. Natürlich auch durch andere Künstler, beispielsweise Coverbands oder einfach ein Künstler, der sagt, hey, die Melodie ist toll, aber das ist auch noch ein Ort, ich baue es mal mit, mache was Neues draus. Da sind halt ja Open Source Gedanken da. Und natürlich auch wieder an die verschiedenen Module dann entsprechend den Module dann neu zu formieren und so weiter. Und die kommerzielle Vermarktung, die läuft dann halt entsprechend nur so aus, dass halt über die erklärten Leistungen, beispielsweise die Sortimentsleistungen, die man auf die Idee und so weiter, dass man jetzt einen Sampler herstellt, eine Compilation herstellt von Music-Songs, durfte man praktisch für diese Idee durchaus Geld verlangen, dadurch, dass man eine physische Wertschöpfung nachweisen kann. Aber ich weiß nicht, wie gut er damit ist. Die Frage ist nämlich einfach eine philosophische. Wenn man Musiker ist, ist es, möchte, dass die Musik gehört wird, da war es früher, bevor es die mechanische Reproduktion gab, also noch, ich sag mal, vor den Walzen, mit denen man die mechanische Klaviere bedienen konnte. Es gab uns damals auch schon Prozesse so, wo man das wollte, war es in der Tat wirklich so, als ein Musiker und seine Musik zu verbreiten konnte, sind dann halt, naja, konnte halt die Noten verkaufen, mit den entsprechenden Notenrechten, natürlich auch mit der Sorge, dass diese dann möglicherweise legal verwendet werden. Und konnte ansonsten selber Geld mit Aufführungen verdienen. Die Frage ist, was verdienen heute die Künstler? Und dass die Künstler, die jetzt wirklich an Plattenverträge gebunden sind, weil das halt machen, damit auch sehr bekannt sind, in der Tat, ist es so, dass man eine CD verkauft, ich hatte ja vorhin, dass man kurz genau eingegangen ist, wie man eine CD verkauft weggeht. Dass im Verkauf von physischen Tonträgern sehr wenig an den Künstler geht. Dass die Künstler auch heute schon hauptsächlich an Konzerten, an Merchandising-Artikeln und so weiter verdienen. So, jetzt gibt es verschiedene Themen. Also einmal zum einen, wo man soll Künstler in Zukunft gehen. Das ist mal leider, also diese materialistische Frage ist eben leider immer noch da. Also, ich persönlich habe kein Problem mit Geld. Ich finde Geld prima, sonst müsste ich immer alle Dienstleistungen und Waren gegen Naturalien eintauschen, die ich nicht immer mit mir rumtreibe. Wenn ich auch nicht weiß, ob derjenige, der jetzt die Dienstleistung meines Wunsches verziehen kann, dann müsste hier von Naturalien was anfangen kann, weil das Geld nur das tauschen würde. Und darüber muss ich nicht sagen. Zum anderen ist es halt so, dass die Produktion von Musik immer wirklich Geld verschlingt. Wenn jetzt ein Musiker Musik produziert, die noch eine tolle Aufnahme verlangen und so weiter, dann inwiefern kriegt er das dann mal wieder an? Ganz klar, also zum einen ist die Fleißarbeit nach Auftreten, bis er was kommt. Und auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, warum soll man die CD statt sechs billiger machen, die einfach aufwerten, der Tonträger? Denn dann ist das ist nämlich auch mal wieder interessant. Ich kenne also sehr viele Leute, also ich bin eingeschlossen. Ich muss mich jetzt mal outen, ich habe also schon ein, zwei illegale Tonaufnahmen zu Hause. Meine Herren, ich war es mal zugehört, also das ist noch ein bisschen schlimm. Ich habe illegale Tonaufnahmen zu Hause von Bands, die durchaus nicht mehr gemeldet sind, die auch noch Geld verdienen. Ich habe mir aber von sehr vielen Sachen, also entweder ein Gespräch inhalten, weil man es nicht gehört mag, oder aber ich sage, hey, das ist einfach verdammt gut, ich kaufe mir jetzt das Album. Einfach wegen der Texte, wegen der Bilder, die da drin sind, wenn es gut aufgemacht ist, besonders gerne. Und es ist gut, bei diesen Compilations haben wir immer mal zu probieren, dass ich sag mal, der Unterhaltungswert des Tonträgers selber, der ist mir wesentlich, dass er mit vielen Dingen zu tun hat. Und da sehe ich dann aber auch nicht unbedingt einen Moment, dass er dann so viel Geld ausprobieren werden muss. Da ist zum Beispiel die Frage, wenn man als Musiker, jetzt hätte ich, aber die Zeit ist um.
Nicht ganz um, also ich denke, gut, jetzt Ende kommen.
Also, okay, also ich versuche jetzt nochmal eine Message irgendwie loszuwerden, damit das nicht völlig, ich hoffe erst, dass es nicht alles ein unbekanntes Blatt war. Okay, es äußert sich keiner dazu, also dann empfehle ich ja trotzdem nochmal die Literatur anzugehen. Also, die Message. Also, was ist jetzt die Zukunft der Musik angesichts der Möglichkeit, den Open Source Gedanken zu vorstellen? Es gibt doch heute schon Coverbands, die zum Teil sehr, sehr viel besser spielen als die Originale. Also, auf jeder Messeparty sind auch wirklich Bands, wo man sagt: Hey, die können gut spielen, die können das wirklich sehr schön organisieren, die bekommen Geld dafür. Ist das jetzt schlimm für den Urheber nicht? Das ist die Frage. Ich sage mal, vom künstlerischen Gedanken her ist es eigentlich sehr positiv, wenn so viele Leute wie möglich Musik hören. Und wir haben als Künstler tatsächlich die Chance, ein größeres Publikum zu bekommen. Beispielsweise sind wir unsere Amateurband, dadurch, dass wir aufgrund von, ich sag mal, von Personalwechsel sehr lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen sind, eher unbekannt. Kein Mensch kennt uns, aber wir haben Downloads aus Afrika, aus Asien, aus den USA auf der Website. Es gibt also tatsächlich Also es ist ein Song, der ist letzten Monat 200 Mal runtergeladen worden. Und es ist wirklich irgendwie über die ganze Welt verteilt. Es gibt also irgendwelche Leute, die uns hören wollen. Die kommen sich immer wieder ein und gucken, was Neues da ist. Da sage ich auch, hey, also wieso soll ich jetzt wirklich versuchen, diese Leute auszuschalten oder einen Brief hinterher zu schreiben? Ich halt so, jetzt hast du es gehört, jetzt überweist mir mein Geld. Also sorry, das finde ich absurd. Ich freue mich, dass ich es würde mich natürlich noch viel mehr freuen, wenn sie so viel Interesse hätten, dass sie vielleicht später dann sagen, okay, die werden nun jetzt eben einen besonderen Tonträger raus, beispielsweise, dass ich einfach eine CD in Google Docs, beispielsweise ein Buch, vielleicht mit Texten, vielleicht mit philosophischen Texten dazu, warum die Songs so zustande kommen, so mit hübschen Fotos, also CD-Fotos für uns. Und das vielleicht schon verpackt, dass man sagt, gut, ich erkenne einen definitiven Wert, dafür bezahle ich gerne Geld. Und auf der anderen Seite natürlich kann man über das Netz, wenn man das schön und weiter, auch entsprechendes Gehör verschaffen, weil Hörern sonst nie auf einen aufmerksam geworden wäre. Was ja die Musikindustrie versucht, dann ist aber die Musikindustrie, statt jetzt Verkaufsumstellungen einzustellen und so weiter, über das Netz gut vermarktet, wirklich gut vermarktet, dann ist dann halt noch die Frage, ob es nicht wirklich eine gute Idee ist, das Netz gut zuzumachen. Das hat jetzt ein Problem für die Musikindustrie, die momentan in der Vergangenheit zu viel Geld und die ganze Zeit nur personell expandiert ist, auch von den Büros her. Man kann in einer Oberau ein wunderschönes Gebäude von irgendwas in Deutschland anschauen, das ist nicht billig, das sieht man halt, was halt bleibt, ist klar. Und das wird sich in Zukunft ändern. Das ist jetzt einfach die Frage, ob das schlimm ist, ob das gut ist. Das ist wirklich eine philosophische Sache, die jeder mit sich selber klären sollte. Also ich freue mich auf jeden Fall bei jeder Band, die sich dem anschließt, die sagt, okay, wir verschenken unsere Musik, also zumindest die Aufnahmen, so weit, als dass wir sie zum Download anbieten. Und diese Aufnahmen, aber wirklich, wer jetzt abgesehen vom Ton, jetzt auch noch die Musiker erleben will, wo sich die Musiker hinbewegen oder zumindest auf der Tournee dann in das Konzert gehen, und da ist dann aber auch wirklich einfach völlig klar, dass die Wertschöpfung offensichtlich, man hat einen Saal, man hat Instrumente oder muss ja auch diese Trinken oder Kinder anreisen und so weiter, da ist die Wertschöpfung offensichtlich, das wird auch weiterhin den Menschen wert sein, Geld dafür auszugeben. Dort, wo die Wertschöpfung momentan nicht mehr vorhanden ist, nämlich im Kopieren von MP3-Dateien. Also das kostet niemandem irgendwas. Also sorry, das ist keine Wertschöpfung mehr zu erkennen. Dort bin ich der Meinung, dass das mit dem Verkauf und dem Verschenken wirklich kein Problem mehr. Das heißt, dass momentan die Musikindustrie zusehen muss, wie sie halt praktisch vom Waschkutscher zum Taxifahrer wird. Das ist halt einfach eine neue Technologie da, das muss umgedacht werden. Und die Frage, ob man jetzt wirklich durch Restriktionen, durch Gesetze, durch Verfahren, die viel Geld kosten, viel Zeit kosten, einfach den Markt dazu zwingt, auf das Streaming überzugehen und dann stärker Beträge an Geld zu überweisen, oder ob man hier einfach versucht zu sagen, okay, wir haben jetzt eben einen Markt, der eben es nicht mehr erlaubt, für das Musikhören selber schon Geld zu nehmen, und dann versuchen halt, das auf andere Art und Weise mit sich und vor allem im Interesse der Beteiligten, nämlich der Musiker, der Bürger, der Hersteller von Geheimdienst und so weiter, Meinung zu machen. Welche Meinung dazu?
Ja, danke. Also du glaubst jetzt gar nicht mehr daran, dass für die Musik viel Geld bezahlt werden soll. Also ich meine, es gibt auch eine freie Verteilung und ich bin auch so, dass die Leute sich das frei runterbringen in der Musik. Aber zum Beispiel, wenn man elektronische Musik macht, liegt es nicht besonders nah aufzutreten oder so. Okay, das sind die Produktionskosten auch inzwischen nicht mehr da sozusagen.
Das ist
aber glaubst du nicht an irgendwie freiwillige Bezahlsysteme?
Also, ja, das ist gar nicht so freiwilliges Bezahlsystem zu tun. Also beispielsweise, es gibt eine Band, die wirklich immer noch existiert, die nach 10 Jahren mal mit hatte, Marillion. Kennt sicherlich der eine oder andere. Unter Marillion.com gab es tatsächlich folgendes Phänomen. Marillion hat gesagt, ja, wir haben es verbessert, wir haben unsere CDs, wir haben gar keinen Erfolg, wir stellen jetzt nicht mehr dabei, sondern nur unseren Einfluss. Und wir haben gar kein Geld mehr, unsere Album zu produzieren, das wollen wir. Wir haben aber schon ganz paar Songs gefallen. Da haben sich tatsächlich Musikinteressierte zusammengefunden und haben Geld überwiesen. Da haben die Fans Vorkassen geleistet für die Platte, die später rauskamen. Klar, dass wir natürlich als Erste ein kostenloses Exemplar bekommen haben, mit Bonus-Tracks noch und Auto machen und so weiter. Aber hey, das ist funktioniert. Also das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Das ist die Problematik, die ich sehe, wenn ihr jetzt nur eure MP3-Dateien zum Download anbietet. Und mir beispielsweise das Recht gibt, da was damit zu machen, habe ich noch nicht die faktische Möglichkeit, damit was zu machen.
weil ich beispielsweise, wenn mir jetzt der Gitarrentrack nicht gefällt, aber sonst alles super gespielt ist, kann ich nicht hingehen und nur den Gitarrentrack rausnehmen, nur meinen Gitarrentrack reinspielen, der mir dann besser gefällt, und das vielleicht dann nochmal weiter zu verbreiten.
Wenn es elektronische Musik ist, dann gibt es möglicherweise noch die Möglichkeit, die Source-Format runterzuladen.
Ja, genau, das ist das Ziel dessen, was ich meine. Dass man also am Ende dann tatsächlich Sourcen in dem Sinne runterlädt, also sozusagen die Masters, Pre-Master, wie auch immer. Und vielleicht, wenn es das gibt, auch die Noten dazu, damit man auch an der Komposition selber arbeiten kann.
Ja klar, also ich sag mal, das ist jetzt momentan also so, dass die Aufnahmen, die wir machen, mit einer nicht freien Software gemacht wird. Die Software dafür ist kein Problem, kann man kaufen, also es gibt einen fairer Preis, ganz ehrlich. Ja. Aber die Dateien, die jetzt im Original runterzuladen, halt nicht so gut von mir. Da sollte man das sehr machen, dass man überlegt, ob man das Sachen auf Massenspeichern wählen, zwischenspeichern und dann schenken, was man sagt. Grundsätzlich funktioniert
das. Ja. Grundsätzlich hätte ich auch kein Problem mit Runterladen. Also man muss halt dann entsprechend Zeit investieren. Da muss man halt selber wissen, ob man das will. Ob einem jetzt das so viel wert ist, da seinen eigenen Gitarrencheck reinzuspielen oder ob der vielleicht doch nicht ganz so schlecht ist.
Du wolltest noch was sagen?
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr könnt ein tolles Bild irgendwie so im Netz kursiert, das steht so ein kleiner Klischee, hat da, weil ich Computer da ist, das war dann Computer, dahinter steht so ein Klischee, hat da als Teufel auch jemand da, Sowjetgeneral, ich pirate music quasi, da haben wir den Kommen gelassen. Ich glaube, darum geht es nicht. Du hast mir so ein bisschen zu wenig Wertschöpfung, Wert hier und Wert da und irgendwie da war halt ganz wertfreier Spaß dabei. Und mir geht es also, schon ein bisschen, dass ich habe auch das viele Geld, das irgendwie überhaupt nicht gern mal hätte, wenn ich hier notwendig sein ist, dass du damit dann mal herausgekommen sein musst, damit du das nicht mehr Schuhe kriegen kannst, sondern dass es eben darum geht, dass wenn man gar nichts mehr tauschen muss, dann ist das fast wieder alles für alle auseinandersetzen. Ich denke auch, ich würde eigentlich irgendwie zu viel der Musikindustrie auslassen. Also dass die Leute sich selbst versuchen zu präsentieren, dass sie das Internet besonders teuer in die Werbung zu machen oder Informationen zu leisten, dass man irgendwie Band ist und eine neue Platte rausgebracht hat. Und es ist irgendwie der Sinn, wenn ich dann nach dem Programm würde und würde dann die Band auf freiwilliger Basis Zahlen, die das für den Wert ist. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, dass dann die Kandidatie ist, Leute das machen, aber ich denke, das Beispiel hat schon gesagt, dass es halt einfach nicht
der. Ja, klar. Also, wir haben ein konkretes Beispiel sogar bei Toiletten. Ich wollte ganz kurz mal sagen, wenn du eines vorschlagen hast, du musst das zum
Beispiel. So ein Außenprozess, aus einem so Schritt von der Sitzung, wo sich gerade die andere Gruppe schon wartet, darauf hier jetzt reinzukommen. Und insofern würde ich vorschlagen, brauchen wir doch gerade Grenze.
Ja, aber zum Thema habe ich auf jeden Fall gehört, was der Art ist, aber auch schon von der Datenbank, also nicht mehr so gut nachgehört, dass er das gesagt wird, dass er nicht mehr so gut nachgehört.